wie gering die finanzielle Ausstattung ist des Museums. Also das ist wirklich erschreckend. Wir haben de facto keinen Ausstellungsetat und das ist schon hart.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die hochgeschätzte Kollegin Anne Burgmann, mit der ich diesen Podcast hier im Wechsel moderiere. Mein heutiger Gast steht seit dem Start von Talk mit K. auf der Liste der GesprächspartnerInnen, die ich unbedingt einladen möchte. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich klappt mit uns, lieber Yilmaz Ciyevior.
Hallo.
Sie sind seit 10 Jahren Direktor des Museum Ludwig, das in Köln ja seit 1986 zum feinsten und auch zum coolsten Porzellan der Stadt gehört. Sehr viele Menschen aus Köln und dem Rheinland sind Fans, waren schon oft da. Und ich glaube, ein paar Menschen von außerhalb auch, weil das Ludwig ist ja wirklich eine Weltmarke. Aber ich glaube, etliche würden in Stottern geraten, wenn ich die jetzt fragen würde, was genau macht das Ludwig eigentlich so besonders? Und dafür habe ich Sie natürlich heute hier.
Sehr gut, sehr gut. Es ist interessant, dass Sie sagen, seit 1986. Es stimmt, wir sind seit 1986 in dem Gebäude, in dem wir jetzt auch beheimatet sind. Gegründet wurden wir 1976, also nochmal 10 Jahre her. Und da geben Sie mir ein gutes Stichwort, denn nächstes Jahr ist eine große Feier. Wir werden, das Museum Ludwig wird 50 Jahre und das wollen wir natürlich aber besonders schön feiern.
Okay, da haben wir direkt noch einen Anlass, nächstes Jahr nochmal zu sprechen.
Sehr gerne.
Sie haben natürlich vollkommen recht, seit 86 in diesem Gebäude. Und dieses Gebäude wird nachher auch noch eine kleine Rolle spielen im Podcast, weil da gibt es auch ein kleines Problem. Aber vielleicht steigen wir mal ganz basal ein, in 3 Sätzen, was macht das Museum Ludwig einzigartig in Deutschland und der Welt?
Das Museum Ludwig macht einzigartig, dass es die bedeutendste Pop-Art-Sammlung hat außerhalb der USA, dass es eine sehr große Fotosammlung hat, weltweit die drittgrößte Picasso-Sammlung und eine sehr große Sammlung des 20. Jahrhunderts, aber auch des 21., also der zeitgenössischen Kunst. Also viele Gründe, uns besuchen zu kommen, nur alleine, um wirklich diese unglaubliche Sammlung mit Malevich, Popova, Lisitsky, aber Andy Warhol, Marisol, Gabriele Münter. Es ist ein unglaubliches Angebot, was man in unserer Sammlung entdecken kann.
Was ist eigentlich das mutmaßlich teuerste Kunstwerk im Museum?
Ökonomische Preise, also Versicherungswerte, dürfen wir gar nicht kommunizieren. Und die spielen für uns auch nur eine Rolle, wenn wir Ausstellungen machen und Versicherungsprämien zahlen müssen. Sonst sind für uns die ideellen Werte natürlich das, was zählt. Oft geht es einher, also ich sage immer die Mona Lisa von Köln, das ist die Maybe von Roy Lichtenstein, wirklich eine Inkunabel der Kunstgeschichte, die ist schon viele, viele Millionen wert. Das rührt uns weniger, als dass wir wissen, dieses Bild ist einzigartig und selbst diese ganzen Millionen könnten es nicht aufheben, wenn etwas damit passieren würde.
Das heißt, Sie haben schon auch ein internes Ranking, aber können es aus guten Gründen nicht veröffentlichen.
Genau, also wir wissen, wie hoch unsere einzelnen Werke versichert sind. Sie wissen, wir haben Gerhard Richter, die EMA. Wir haben die 48 Porträts, wir haben von Malevich sehr wichtige Werke, alleine die Expressionisten in unserer Sammlung. Und das Besondere ist, das sind wirklich Kunstwerke, die die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts definieren, also einige davon. Und das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes.
Jetzt hat das Ludwig ja Glück gehabt und ist um Kartoffelbreiwürfe von Fridays for Future AktivistInnen bislang drumherum gekommen und die Fridays for Future Bewegung ist ja auch gerade in der Veränderung begriffen, also vielleicht geht's dann auch nicht mehr gegen die Kunstwerke, aber gab schon mal andere Beschädigungen in der Geschichte oder sonst mal so bewusste Versuche oder auch aus Versehen Aktionen? Wir denken an die Analogie zur weggeputzten Fettecke von Joseph Beuys aus Versehen, wo sie sagen, ja gut, da reden wir im Museum Ludwig noch heute drüber.
Ja, es gibt immer, nicht immer wieder, aber es kann schon einmal zu Beschädigungen kommen. Also wie gesagt, das ist vielleicht alle paar Jahre, Gott sei Dank, weil wir gute Aufsichten haben, weil wir unsere Kunstwerke auch möglichst mit einem Abstandshalter auf dem Sockel so präsentieren, dass nichts passiert. Aber trotzdem manchmal kann schon etwas passieren. Und es hat aber auch wirklich mutmaßliche gegeben. Interessanterweise beispielsweise, aber ich glaube, das war ein verwirrter Mensch einfach, der die EMA von Gerhard Richter, das berühmte Bild, EMA die Treppe hinabsteigend, beschädigt hat. Viele Bilder haben wir nicht nur deshalb, aber auch deshalb hinter Glas. Also die meisten, auch gerade hochkarätigen Arbeiten bei uns, sind hinter Glas.
Auch das eine Schutzmaßnahme, die dann über die Jahre gekommen ist, weil man gesagt hat, können wir nicht riskieren.
Genau, zum Schutz, also wie gesagt, diese Attacken, das ist die absolute Ausnahme. Aber wie gesagt, es kann zufällig auch mal etwas passieren. Die Bilder sind einfach geschützter. Zu Friday for Future, zu der Gruppe muss man sagen, wir waren mit denen auch im Kontakt sehr früh. Wir sind ja das Museum mit der ersten Kuratorin für Nachhaltigkeit, die Miriam Zwass, Dr. Miriam Zwass, die bei uns die historischen Fotos und die betreut und gleichzeitig auch sich sehr für Nachhaltigkeit engagiert. Wir hatten ja die Grüne Moderne beispielsweise, die große Ausstellung. Also das ist etwas, was uns umtreibt. Ich weiß, viele Institutionen treibt das um, aber bei uns wird das wirklich auch personell bildet sich das ab. Wir bräuchten noch mehr Personen eigentlich, die sich da hauptberuflich, sagen wir mal, engagieren, aber das ist noch ein Weg dahin.
Über das Grüne Museum sprechen wir gleich, aber das hat die AktivistInnen auch überzeugt dann, dass sie gesagt haben, bitte nicht ausgerechnet unser Museum, wo wir uns doch wirklich gerade Mühe geben und auf den Weg machen.
Ich weiß nicht, ob sie es überzeugt hat, aber wie gesagt, wir waren mit einigen auch in Kontakt. Und ich bin immer sehr für einen Dialog natürlich. Und dass man versucht, die wertvollen Stimmen auch, also dass man mit dem im Austausch ist.
Ein, zwei oder drei kuriose Fakten über das Museum Ludwig, mit denen man auf jeder Party glänzen kann.
Kuriose Fakten.
Wenn Sie Dietrich Schwanitz, alles was man wissen muss, das Bildungsbuch von ihm kennen, da hat er am Ende so ein wunderbares Kapitel, ja, wo er einfach sagt, wenn man auf einer Party ist, erzählen Sie das und alle werden denken, wow.
Ah, das weiß ich nicht, wir haben so ein bisschen Fun Facts.
Ja, Fun Facts also, finde ich auch gut.
Beispielsweise, da sind wir wieder beim Thema der Nachhaltigkeit, Bussmann und Haberer, unsere tollen Architekten, die das Haus ja konzipiert und gebaut haben, die waren auch schon sehr ökologisch unterwegs, also die haben sich sehr damit auch beschäftigt. Und es gibt ja bei uns diesen Treppenaufgang vom Rheinkommen, diese Serpentinen. Und dort haben wir Bilder gefunden, Fotografien, wo wir Gottfried Haberer beim Pflanzen von Lavendel sehen. Und die sind heute noch da. Also das fanden wir sehr interessant, dass so früh und das sieht alles ein bisschen hippiesker aus, dann in dieser Zeit das zu sehen. Ich weiß nicht.
Also der Lavendel blüht jetzt also auch absolut, dann bald, ja?
Absolut.
Ist genau, nicht irgendein Lavendel, sondern der Lavendel.
Genau. Genau. Und Fun Facts oder kuriose Dinge, das ist immer der Standpunkt, ab wann sie etwas kurios empfinden. Ich weiß, dass viele Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen und manche der Kunstwerke anschauen und wirklich sehr irritiert sind. Wir haben zum Beispiel eine Arbeit von Rauschenberg, da ist ein geöffneter Koffer. Ursprünglich sah die Konzeption vor, dass man da etwas herausnehmen sollte und auch wieder hineinlegen sollte. Und ich glaube, das irritiert Besucherinnen und Besucher bis heute. Auch in unserer Eingangshalle, ich glaube, die Nike de Saint Phal, die da sehr prominent steht, die ist mittlerweile eine solche Ikone, dass sie eher Wiedererkennung erzeugt als verwundern. Aber darüber hängt ja eine Arbeit von Cai Guoqiang, einem chinesischen Künstler, der in Shanghai und in New York lebt. Das sind riesige oder relativ große Holzskulpturen, die frei im Raum schweben, die mit Pfeilen durchbohrt sind. Und ich weiß, das irritiert sehr viele Menschen, die zu uns kommen. Und wenn sie sich ein bisschen drauf einlassen, sehen sie, das sind unterschiedliche Gottheiten, unterschiedliche religiöse Symbole. Quasi es geht also um die Bedeutung von Religion, von Kultur in unserer Gesellschaft. Aber erstmal erzeugt das große Irritation.
Wie oft haben Sie denn schon die Frage beantworten müssen, ist das Kunst oder kann das weg? Also auch gerade dieser Klassiker, ja, das könnte ich jetzt auch machen oder das könnte mein dreijähriger Sohn auch und so. Ist das häufig?
Es kommt drauf an. Also wir haben ja mit viele Menschen, die zu uns kommen, kommen so regelmäßiger und die kennen sich vielleicht schon so ein bisschen aus. Aber auch viele, die das erste Mal da sind. Und was ich merke, wir sind, und daran müssen wir auch arbeiten, das zu verändern, wir sind eine Institution, die doch relativ viel, so fast Ehrfurcht einflößt. Also mich würde es freuen, wenn mal mehr Leute so direkt und offen Dinge adressieren. Aber meistens ist das schon so, ich glaube, auch ein ernst gemeintes Staunen und so. Aber auf den Satz, das könnte ich auch oder das könnte mein Kind auch, da würde ich sagen, es geht nicht darum, was man könnte, sondern was man macht und auch mit welcher Überzeugung und auch mit welcher Ausdauer und auch mit welchem Hintergrund man das macht. Manches sieht vielleicht sogar, viele Künstler und Künstlerinnen haben ja mit der Art Brü, also gespielt, also mit der Kunst der nicht professionellen Künstlerinnen, Künstlern mit Kunst, die von Kindern angefertigt werden, von sogenannten Naturvölkern angefertigt werden. Die haben das ja ganz bewusst auch eingesetzt. Und das sieht vielleicht so aus, als könnten sie das auch machen, aber machen sie es mal. Und dann wird man sehen, es gibt doch sehr große Unterschiede.
Elvi Ludwig, warum heißt das Museum nochmal so? Das werden auch nicht alle wissen, die man fragt.
Das ist auch sehr interessant. Das Museum Ludwig heißt so, weil Peter und Irene Ludwig 1976 an die Stadt herangetreten sind, an die Stadt Köln und gesagt haben, wir schenken der Stadt Köln große Teile unserer Sammlung, der Popart, Picasso, 60er, 70er Jahre Kunst, schenken das und geben teilweise das als Dauerleihgabe der Stadt. Und wir haben aber eine Bitte. Wir möchten quasi als Gegenzug ein Museum, auf dem unser Name steht, also Museum Ludwig.
Ganz kleine Bitte, ne?
Kleine Bitte.
Ein eigenes Museum.
Sehr interessant. Für mich ist es spannend. Ich war damals ganz jung, ich bin 64 geboren, also habe aber dann in der Folge das so erlebt und ich habe sogar noch mitbekommen, wie Studierende demonstriert haben dagegen, die gesagt haben, wie kann man so viel öffentliches Geld nehmen, um privaten Sammler da ein Haus zu bauen. Vielleicht wäre ich sogar in der Zeit mit demonstrieren gegangen, wenn ich alt genug gewesen wäre. Aber im Nachhinein, und das ist wirklich, muss man sagen, das hat die Stadt Köln sehr, sehr gut gemacht, dass sie das Angebot angenommen hat. Denn nicht nur blieb es bei der ersten Schenkung von Peter und Irene Ludwig, sondern es wurden über die Jahre viele weitere Schenkungen, kamen über Peter und Irene Ludwig ins Haus. Und heute haben wir einen materiellen Schatz, der überhaupt nicht, also der viel, viel mehr wert ist als diese Architektur, die dort steht. Ganz zu schweigen von dem ideellen Wert. Wie gesagt, eine solche Pop-Art-Sammlung oder wie gesagt, die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt. Das finden Sie sonst nirgendwo.
Dann ist ja gut, dass Sie damals mit Ihrer Teilnahme an der Demonstration nicht noch das Fass zum Überlaufen gebracht haben, weil das Ludwig ist jetzt das Ludwig, ne?
Absolut, und da freuen wir uns auch.
Apropos Name, ich schwenke jetzt mal zu Ihnen. Sie sind 64 in Bonn geboren, in der Hauptstadt der Herzen also, so wie ich auch übrigens. Und Sie bezeichnen sich selbst und sind es ja auch utterly German, also durch und durch deutsch. Aber Sie haben natürlich einen türkischen Vornamen, weil Ihr Vater türkischstämmig ist und einen polnischen Nachnamen, weil Ihre Mutter aus Polen stammt. Wie oft wurden Sie in Ihrem Leben schon gefragt, wo Sie wirklich herkommen?
Sehr, sehr oft. Also und das hat mich auch geprägt, glaube ich. Also es hat mein Interesse, glaube ich, an so kultureller Zugehörigkeit, an Fragen überhaupt kultureller Identität sehr stark geprägt. Obwohl ich in Bonn geboren bin, dort aufgewachsen bin, allein durch den Namen habe ich immer eine Zuweisung auch bekommen oder zumindest Fragen. Das ist sehr interessant, das treibt mich bis heute um, also in der Arbeit, in dem Professionellen. Wenn ich zurückschaue, das war nie ein Plan von mir, aber wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich doch feststellen, dass ich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet habe, die sich mit ihrer eigenen kulturellen Herkunft beschäftigen. Da würde ich sagen, das resultiert natürlich auch aus der wirklich eigenen Erfahrung.
Ich fand spannend, dass Sie in einem Interview mal sinngemäß gesagt haben, also dass dieser Name dann in gewissen, ich sag mal, konservativ versnobten Kreisen, Sammlerkreisen vielleicht auch jetzt nicht so besonders ideal ist, aber gerade in der Kunst- und Kulturblase ja eigentlich total interessant ist, so einen Namen zu haben, der so hörbar zumindest zwischen den Kulturen oszilliert. Ich fand das jetzt erstaunlich, dass so ein Name dann je nach Kontext hilfreich ist oder eben auch nicht.
Absolut. Also es finden immer Zuschreibungen statt und die können sie sozial einordnen, die können sie kulturell einordnen. Wir wissen ja auch, es gibt Studien, dass Kinder mit bestimmten Namen, beispielsweise ein Maximilian wird in der Schule anders gesehen als ein Kevin, schon von den Lehrern. Also allein durch diese Konnotation der Namen. Und das betrifft natürlich auch soziale, beziehungsweise das betrifft auch kulturelle Zugehörigkeit. Und ich glaube schon, dass das definierend ist. Für mich war es mal interessant, als ich meine erste Stelle hatte, das war also die erste volle Position nach Assistentenjobs, das war ich war Direktor vom Kunstverein in Hamburg. Und ich weiß noch, die von mir sehr geschätzte Frau Weiß, die war da Kultursenatorin in Hamburg, die hat zu mir gesagt, wir haben uns sehr gut verstanden, die hat zu mir gesagt, ach Herr Giewer, da werden sich die Grünen freuen, dass Sie jetzt hier Direktor sind, weil der Name, der türkische Vorname impliziert, dass ich vielleicht auch so eine kulturelle Verortung habe.
Mhm. Ja.
Musste ich dann leider sehr enttäuschen, ja. Was das betrifft, aber vielleicht auch wieder nicht enttäuschen, weil mich diese Thematik ja umtreibt.
Aber ist also stellt man da jetzt dann auch im Laufe der Jahre 64er Jahrgang dann doch auch eine gewisse Sensibilität damit fest? Also ähnlich wie hoffentlich vielleicht jetzt auch zum Beispiel Menschen, denen man den Migrationshintergrund vielleicht ansieht, irgendwie sagen, ich bin ganz froh, dass es ein bisschen nachgelassen hat mit diesen Fragen, weil es ja auf Dauer vielleicht mindestens nervig, wenn nicht kränkend ist.
Ja, also ich habe es subjektiv persönlich nicht als kränkend empfunden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die so angesprochen werden, dass denen vermittelt wird, du gehörst nicht hierhin, also wenn immer diese Frage, wo kommst du denn wirklich her? Gott sei Dank hat sich ja ein gesellschaftlicher Wandel doch in den letzten Jahrzehnten vollzogen und ich merke das auch gerade bei einer jüngeren Generation, dass eine viel höhere Sensibilität auch dafür ist. Und das ist auch, was uns im Museum, auch im Team interessiert. Wir wollen gerade diese Fragen auch von Diversität, von Inklusion, das ist etwas, was uns umtreibt, einerseits auf das Publikum hinbezogen, aber wir sind auch sehr sensibilisiert, was das mit unserem Team betrifft. Wie homogen ist unser Team? Wie gesagt, wie homogen ist unser Publikum? Unsere Ankäufe, die wir tätigen oder unsere Ausstellungen, da machen wir uns schon viele Gedanken im Team.
Ja, Diversität ist natürlich ein Megathema, würde ich sagen, in der Kunstszene und zum Beispiel macht das Museum ja jetzt offenbar auch Ankäufe zum Beispiel von türkischen Künstlerinnen und Künstlern, auch gerade weil es in Köln natürlich eine große türkischstämmige Community ist, die sich irgendwie auch repräsentiert sehen möchte, absolut, um vielleicht überhaupt erst Interesse zu bekommen. Das sind so ganz konkrete Überlegungen, die Sie anstellen.
Ja, und auch Handlungen. Und das ist das Schöne, dass und wir merken auch den Unterschied. Also als wir die Ausstellung von Füsun Unur hatten und auch bei Nil Yalta eine große Ausstellung, sind wirklich sehr bekannte Grand Dames, muss man sagen. Das waren jeweils Einzelausstellungen der türkischen Kunst. Wir hatten wirklich vermehrt Türkinnen und Türken, die dann uns besucht haben. Und wir haben von den beiden, aber auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern, türkische Künstlerinnen, auch Arbeiten erworben, weil ich auch finde, wieso soll ich in ein Museum gehen, in mein Heimatmuseum, also in das Museum in der Stadt, in der ich lebe, wenn ich mich da nicht repräsentiert fühle. Und abgesehen davon sind es absolut herausragende Positionen, die auch sehr wichtig sind für die Kunst des 20. Jahrhunderts beziehungsweise 21. Jahrhunderts.
Ich habe einfach mal nachgeguckt, weil ich den Namen Yilmaz auch sehr schön finde. Der heißt auf Türkisch ja der Unerschrockene oder der Furchtlose. Trifft das zu?
Ja, ich glaube, das kann ich schon sagen. Also in der meistens bin ich unerschrocken und furchtlos. Die Bedeutung, das geht sogar noch darüber hinaus. Und ich finde das wirklich fast so wie ein Lebensmotto, für das ich ja nichts kann, weil ich habe mir den Namen nicht selber gegeben. Mein Vater hieß auch schon Yilmaz mit Vornamen. Und Yilmaz bedeutet auch der dich aufgibt. Und das ist natürlich toll. Ich meine, nicht nur in Köln, sondern in jeder Stadt oder auch in jeder Situation, da quasi am Ball zu bleiben, sich nicht, also wie Sie sagen, furchtlos zu sein oder sich nicht entmutigen zu lassen. Das finde ich eigentlich ein schönes Lebensmotto, was mein Name impliziert. Und ich muss sagen, ich mag auch den Klang meines Namens. Gleichzeitig, ich spreche den falsch aus. Also ich spreche leider kein Türkisch und ich weiß, Yılmaz spricht man eigentlich mehr guttural aus, als ich das eigentlich mache.
Gut, aber da Sie ja hier auch in Deutschland wohnen, machen das ja dann alle anderen mit Ihnen auch falsch. Insofern, das ist gar nicht schlimm, glaube ich. Sie sind ja in einem bildungsfernen Haushalt aufgewachsen, wie es immer so schön heißt, also sind Arbeiterkind. Ihr Vater hat sogar abgelehnt, dass Sie eine derart brotlose Kunst studieren wie Kunstgeschichte. Ich höre schon diesen Satz, mach mal lieber was Vernünftiges. Warum haben Sie trotzdem gesagt, nö?
Ja, schwierig zu sagen. Ich hatte, glaube ich, keine Alternative. Und das mit der Herkunft ist ja auch oft komplex. Also mein Vater hat meine Mutter in Bonn beim Studium kennengelernt. Also er hat studiert und war dann, hat sogar promoviert, Ingenieur, hatte aber wirklich nicht, überhaupt keinen Bezug zur Kultur. Also kann man so sagen, ohne ihm dazu nahe zu treten.
Aber dann stimmt bildungsfern ja so nicht. Das habe ich nämlich irgendwo rausgelesen.
Ja, aber Sie haben doch recht, weil ich finde, es kommt weniger oder es ist ja vielleicht eine kompliziertere Gemengelage, aber man weiß ja, dass es gibt einerseits das genetische Material, wenn man so möchte, oder die genetische Voraussetzung, aber natürlich die Umweltfaktoren spielen eine große Rolle. Und ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen. Ich bin bei meiner Tante erst in Pflegefamilien aufgewachsen und dann bei meiner Tante, die hat in der Wäscherei gearbeitet und ihr Mann hat in der Fabrik gearbeitet. Also insofern, ich sag nur, es ist komplexer, wie das Leben häufig, Leben häufig ist. Und deshalb, ich habe während meiner Kindheit oder überhaupt während meiner Sozialisierung, meine Tante hatte andere Sorgen, als ins Museum zu gehen, weder die Zeit noch die ökonomischen Ressourcen. Und deshalb bin ich höchstens mal mit der Schule, wenn überhaupt, daran erinnere ich mich nicht wirklich als Kind mit der Schule ins Museum gegangen zu sein. Und das war erst in der Oberstufe. Es war aufgrund, glaube ich, meiner sozialen Herkunft, also aus Arbeiterhintergrund und auch bestimmt aufgrund meines Namens, war es so, dass es im Gegensatz zu dem Maximilian, der auf das Gymnasium geschickt wurde, bei mir gesagt wurde, der soll doch lieber erstmal auf die Realschule gehen. Was ich glaube auch ganz gut war, weil ich vielleicht auf dem Gymnasium ein schlechter Schüler gewesen wäre, weiß ich nicht, alles Mutmaßung, aber auf jeden Fall in der Realschule ein sehr, also relativ guter Schüler war und dann auch in die Oberstufe gegangen bin. Also, und in der Oberstufe, da hatte ich eine sehr gute Kunstlehrerin, ich erinnere mich noch, Frau Britsch, die hat wirklich gut, finde ich, mit uns den Kunstunterricht gestaltet und ich habe gemerkt, ich habe kein Talent, etwas selber anzufertigen, aber ich habe ein großes Interesse und vielleicht auch eine Sensibilität, über Kunst zu sprechen oder mich einfach damit auseinanderzusetzen. Und das war dann die Motivation, Kunstgeschichte zu studieren. Und ich hätte gar nichts anderes machen können. Also das war auf jeden Fall meine...
Sie hatten gar keine andere Idee einfach.
Keine andere Idee und auch ich habe gemerkt, da ist in Anführungszeichen mein Talent. Und das kennt man ja auch in anderen Bereichen. Das, worin man ganz gut ist, das macht Spaß und deshalb wird man noch besser darin. Und das war dann eigentlich der Motor, auch bei der Kunstgeschichte zu bleiben. Wobei ich am Anfang vielleicht aus Sicherheitsgründen erst noch Jura im Nebenfach studiert habe. Ich musste das Latinum noch nachmachen. Also ich habe die ersten drei Semester kaum Kunstgeschichte, sondern ich habe dann Jura abgewählt und christliche und klassische Archäologie studiert. Aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da meinen Weg gefunden habe.
Ich musste mein Latinum auch nachmachen. Vielleicht haben Sie es im Gegensatz zu mir auch mal gebraucht. Ich nämlich nie.
Aber ich habe sehr wenig gebraucht, aber ich weiß, ich habe, um Geld zu verdienen, habe ich als Nachtwächter gearbeitet und da hatte ich meine kleinen Karteikarten. Und da habe ich die Vokabeln dann gelernt. Heute weiß ich nichts mehr.
Das ist dann das Kurzzeitgedächtnis.
Genau.
Also Künstler wollten Sie nie werden, aber wenn Sie sich aussuchen könnten, als ein bestimmter Künstler wiedergeboren zu werden oder Künstlerin, wen würden Sie sich aussuchen?
Oh, schwierig. Ich glaube, ich möchte kein Künstler oder eine Künstlerin sein. Ich würde gerne Frida Kahlo zum Beispiel einmal treffen Oder Gabriele Münter fände ich auch sehr interessant. Natürlich allein wegen unserer Sammlung wäre es bestimmt spannend, Pablo Picasso einmal kennenzulernen. Wer bestimmt äußerst cool war, war Andy Warhol. Das wäre schon, glaube ich, much fun mit ihm gewesen. Aber selber Künstler, nein, danke.
Sie waren vor Ihrem Antritt als Kölner Museumsdirektor auch in Hamburg, haben Sie eben gesagt, und Bregenz, beides auch ziemlich reiche Städte. Köln ist jetzt nicht gerade reich, aber immerhin die nördlichste Stadt Italiens, wie wir gerne sagen. Was macht Köln für Sie aus?
Köln ist sehr großzügig und sehr kunstinteressiert. Ich, als ich in Hamburg war, und ich habe viele auch in dieser Zeit, ich war 8 Jahre da, persönliche Freundschaften geschlossen, die bis heute anhalten. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch, einen Igel in der Tasche. Die Menschen dort sind sehr vermögend, weil sie das Geld nicht ausgeben. Und also das war schwierig, dafür den Kunstverein Gelder zu akquirieren aus privat. Und das ist in Köln, Hamburg hat ja auch ein Bürgertum, aber das Bürgertum in Köln ist einfach katholischer und auch eine andere Lebenslust, würde ich sagen. Und die spiegelt sich auch in einer gewissen Großzügigkeit und in einer Lebensfreude, die, was haben Sie für einen besseren Katalysator als die Kunst, also sich da drauf einzulassen. Und das charakterisiert für mich Köln schon, diese Offenheit, teilweise auch Unverbindlichkeit, aber erstmal wird man doch mit sehr offenen Armen empfangen. Ich merke das, wenn wir junge Kolleginnen und Kollegen haben, die neu bei uns anfangen, sagen wir aus Berlin kommen oder aus anderen Städten in Deutschland, die wundern sich immer, wie nett die Leute hier sind. Also wirklich, sie sagen, der Busfahrer oder die Verkäuferin. Und das ist schon sehr schön, finde ich.
Man wird gut aufgenommen, das stimmt. Sie haben ja nicht nur gegen das Museum Ludwig beinahe demonstriert, Ihnen hat das Museum Ludwig auch gar nicht gefallen, als Sie zum ersten Mal drin waren. Das wird sich jetzt von Berufswegen verändert haben, schätze ich. Aber was war da los beim ersten Mal?
Ich erinnere mich, als wir mit anderen Studierenden, wie gesagt, 86, als das Haus aufgemacht hat und wir da waren, und wir dachten, Gott, wie sieht das denn hier aus? Das sieht ja aus wie eine riesige Mall, also diese amerikanischen Einkaufspassagen, diese riesigen Treppen und dieses ganze Licht. Wir hatten halt im Studium gelernt, dass der White Cube, dass das eigentlich das ist, also der neutrale weiße Raum, der einen nicht ablenkt, keinen Ausblick gibt in die Umwelt, sondern sich wirklich dafür sorgt, dass man sich hundertprozentig auf die Kunst konzentrieren kann. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses Gebäude da überhaupt nicht diesem Konzept entsprochen hat. Interessanterweise haben wir ja, und das betrifft nicht nur mich, ich glaube so allgemein, merken wir ja, dass Kunst, es gibt diese Rezeption, diese Wahrnehmung in dem weißen Kubus, also diese Konzentration auf die Kunst. Das kann manchmal sehr, sehr schön sein. Sie stehen vor einem blauen Yves Klein-Bild und lassen sich quasi hineinfallen, metaphorisch, in diese blaue Fläche und genießen das und wollen nicht abgelenkt werden. Das gibt's. Aber in den letzten Jahren auch oder Jahrzehnten haben wir doch immer mehr festgestellt, wie die soziale Relevanz von Kunst und dass Kunst auch bedeutet, dass Sie mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund ins Museum gehen und dort zu zweit die Kunst wahrnehmen, im Gespräch die Kunst wahrnehmen, dass Sie auch umhergehen. Und mittlerweile finde ich unser Gebäude, und nicht nur, weil ich da arbeite, sondern ich finde es einen sehr demokratischen Ort von der Architektur her, weil Ihnen kein Weg vorgegeben wird. Das führt manchmal dazu, dass man sich verläuft. Deshalb haben wir extra Pläne, Grundrisspläne, die wir am Eingang geben, wer etwas Bestimmtes sehen möchte, dass diese Person das auch findet. Und das finde ich aber eigentlich gerade schön. Sie entscheiden selber, Sie gehen die Treppe hoch, dann gehen Sie ganz nach oben, gehen Sie erstmal nach unten, gehen Sie rechts oder gehen Sie links. Das sind immer wieder Entscheidungen, die Sie treffen. Und das Schöne ist, Sie werden immer wieder überrascht, weil die Räume unterschiedliche Proportionen haben. Es hat ein bisschen, und das meine ich aber eigentlich sehr positiv, es hat ein bisschen was von der Gesamtschule auch, die Architektur. Von einem sozialen Ort, der auch ein Treffpunkt ist, wo man gerne hingeht. Und wir merken das beispielsweise am Immer am ersten Donnerstag im Monat ist der Lado, der lange Donnerstag, den die Sparda Bank uns finanziert. Da kommen so viele junge Leute und die nutzen das wirklich auch als Treffpunkt. Also they hang out there. Also die sind wirklich, die hängen da rum und aber in einem produktiven, schönen Sinne, finde ich. Und das wird auch durch die Architektur bewirkt. Welche Museen haben Sie, die heute noch wirkliche Tageslichtmuseen sind? Wir haben ja sehr viel Tageslicht. Das sind unglaubliche Herausforderungen, weil Kunst muss eigentlich immer vor dem Licht beschützt werden. Also bestimmte Arbeiten können Sie gar nicht bei Tageslicht ausstellen. Gleichzeitig ist das eine wunderschöne Rezeption. Also wenn Sie sehen, wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen, wenn Sie das unbewusst wahrnehmen, ist eine ganz andere lebendige Rezeption, als wenn Sie in einem sogenannten weißen Kubus stehen, wo Sie komplett isoliert sind.
Diese Tatsache, dass Sie früher das Ludwig nicht mochten, weil Sie eben im Studium was anderes sozusagen schätzen gelernt haben, das berührt ja sowieso eine ganz spannende Frage in der Kunst. Also dass bestimmte Kunst, wenn sie neu ist, von vielen sozusagen nicht verstanden wird, als grässlich oder irgendwie nicht schön empfunden wird. Und irgendwann mal gibt's dann diesen Switch und man beginnt zu erkennen, jedenfalls dann auch in einer größeren Gruppe, warum das spannend ist oder warum das relevant ist. Also wie würden Sie erklären, wie das passiert?
Ja, also es ist eigentlich wie mit vielen Dingen, mag jetzt der Vergleich merkwürdig sein, aber mit Essen zum Beispiel oder aber auch mit Musik, mit allem, was erstmal vielleicht neu und irritierend für uns ist, wirft uns vielleicht stärker auf uns zurück und wir sind eher skeptischer. Wir mögen lieber, was wir kennen. Das ist einfach, glaube ich, eine natürliche menschliche Beschaffenheit. Und dieses Neue sorgt für Verunsicherung. Und das finde ich eigentlich toll. Und diese Verunsicherung, es ist eine Art, und mein Tipp wäre da, wie geht man damit um? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, sondern versuchen Sie es zu genießen. Ich finde es vollkommen okay, dass man sagt, damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht ganz interessant, also aber habe ich nichts mit zu tun. Und dann gucken Sie es nochmal an und dann kommen Sie einen Tag später wieder. Und manchmal braucht man auch, wie wenn man neue Menschen trifft. Am Anfang sagt einem diese Person vielleicht gar nicht zu, aber über die Zeit merkt man die Eigenheiten. So finde ich es mit der Kunst auch. Also eine Arbeit, die ich erst überhaupt nicht verstehe und dann erst über... oder die mich nicht berührt, aber die dann über die Auseinandersetzung damit, wow, ich das merke, ja, so facettenreich ist die. Und es hängt ja auch immer davon ab, in welcher Tageskondition Sie selber gerade sind. Kommen Sie gerade gestresst zwischen seinen Terminen und denken, ah, ich muss noch schnell was anschauen? Oder kommen Sie mit der Person, in die Sie verliebt sind? Sehen Sie die Arbeiten wieder ganz anders? Also, ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied. Für mich selber ist es schon häufiger so, dass ich Dinge, die ich erstmal nicht verstehe und die mich auch auf mich zurückwerfen, wo ich nicht sofort einen Anhaltspunkt habe, dass die mich eigentlich dann über einen längeren Zeitraum doch gefesselt haben, stärker. Ich habe über Mies van der Rohe promoviert und ich weiß, am Anfang fand ich das ganz kalt und also den Architekten sogenannte Bauhaus-Architekt, ich fand das Stahl und Glas und es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Als ich mich aber dann eingeschaut habe, um die Proportionen gesehen habe, was ist hier opak, also wo kann man durchsehen, wo kann man nicht durchsehen, welche Rhythmen werden durch die Stahlpfeiler erzeugt, über ein langsames Einsteigen oder langsames Beschäftigen damit, merkt man auf einmal, wie schön auch etwas sein kann.
Jetzt gibt's ja immer Dinge, wenn man einen Job antritt, wo man schnell sagt, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Im Positiven wie im Negativen. Das Positive haben Sie eben ja auch schon ein bisschen rausgestellt. Also wir sind nicht reich, weil wir eben auch dann gerne Geld ausgeben für die Kunst, was ja schön ist und dadurch kulturellen Reichtum haben. Aber was sind so Dinge, wo Sie gedacht haben, das habe ich auch komplett unterschätzt am Anfang?
Wie gering die finanzielle Ausstattung ist des Museums. Also das ist wirklich erschreckend. Wir haben de facto keinen Ausstellungsetat. Wir bekommen zwar 255.000 Euro von der Stadt als Ausstellungsetat. Wir müssen allerdings die Aufsichten, die in den Ausstellungen stehen, die müssen wir damit selber finanzieren. Mittlerweile über das Jahr gesehen, betragen die Gehälter für die Aufsichten in den Ausstellungen, ich rede nicht vom übrigen Haus, in den Ausstellungen sind mehr als diese 255. Das heißt also, wir haben de facto keinen Ausstellungsetat. Und das ist schon hart, muss ich sagen. Und da muss ich auch längerfristig, im Moment ist vielleicht nicht die Haushaltslage, dass man das unbedingt jetzt angeht, aber mittelfristig müssen wir da einfach auch die Politik überzeugen. Es sind immer die Rufe groß nach großen, populären Ausstellungen, die wir ja auch machen, aber man kann natürlich immer noch größer und noch mehr in einer höheren Frequenz. Und da muss man sagen, da muss die Stadt auch Farbe bekennen, die Politik Farbe bekennen und das Haus auch solide aufstellen. Also das hat mich so, und ich realisiere das auch immer mehr, weil wir, unsere Ausstellungen werden ambitionierter, die Kosten steigen aber gleichzeitig auch.
In allen Bereichen.
Der Etat wurde die letzten 10 Jahre natürlich nicht angehoben. Das heißt, de facto haben wir auch weniger Geld dadurch zur Verfügung. Und das sind schon Herausforderungen, die ich, aber natürlich auch mit dem Team, die sind auch kräftezehrend. Dafür werde ich auch bezahlt, ist auch Teil meines Jobprofils. Aber da müssen wir irgendwie versuchen, dass wir mittelfristiger da besser aufgestellt werden.
Finde ich aber auch einen sehr, sehr interessanten Einblick, weil natürlich, glaube ich, viele Menschen auch denken, ach, Museum Ludwig, die können doch wahrscheinlich mit Geld um sich schmeißen. Nein, sie können noch nicht mal ihre Aufsicht.
Die können wir gerade zahlen.
Gerade zahlen. Und es geht ja ein bisschen weiter auch beim Thema neue Kunstwerke. Ich lese mich ja jetzt auch erst ein ins Museum Ludwig. Wir haben ja unseren tollen Kollegen Michael Kohler hier beim Stadtanzeiger, der sich normalerweise um die Kunst kümmert, und ich mit dem staunenden Blick sozusagen habe mich sehr gut eingelesen, hoffe ich. Und da stand 500.000 Euro im Jahr haben Sie zur Verfügung, um neue Kunstwerke zu kaufen, bekommen Sie von der Stadt. Die Stiftung Ludwig verdoppelt diesen Betrag. Wer jetzt aber die Preise für Kunst kennt, der ahnt ja vorsichtig formuliert, dass man damit jetzt nicht so weit kommt. Wie würden Sie das formulieren?
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Also wir können uns einen Gerhard Richter mit 1 Million Jahresetat für Ankäufe nicht leisten. Brauchen wir auch, also sage ich jetzt mal salopp, brauchen wir auch nicht, weil wir wirklich die sehr, sehr wichtigen, kunsthistorisch wichtigen Werke von ihm mit der EMA und die 48 Porträts in unserer Sammlung haben. Das heißt, wir kaufen eher Positionen aus dem Mittelfeld. Bei ganz jungen Positionen sind wir auch zurückhaltend, weil das, was wir erwerben, die Kunstwerke, die veräußern wir nie wieder. Das heißt, es ist auch eine große Verantwortung von meinen Kolleginnen, von mir, was wir erwerben, weil es, wie gesagt, permanent in unserer Sammlung bleibt. Und dieser Ankaufsetat insgesamt von 1 Million Euro, die man auch immer wieder neu verhandeln muss mit der Ludwig-Stiftung, das ist ein Vertrag, wir sind jetzt gerade dabei, den Vertrag zu verlängern. Ist also auch keine Selbstverständlichkeit. Es ist toll, dass die Ludwig-Stiftung uns so unterstützt und dementsprechend von der Stadt das gematcht wird. Und das ist für ein deutsches Museum ein solider Ankaufsetat. Ich kenne auch deutsche Museen, die weniger haben. Aber ich sage immer, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hat mindestens doppelt so viel, in manchen Jahren sogar 3 Millionen Ankaufsetat. Und in all unserer Bescheidenheit würde ich sagen, dass das Museum Ludwig von der Sammlung her viel bedeutender ist. Entschuldigung, liebe Kolleginnen dort, aber viel bedeutender ist, was die Sammlung betrifft. Und da ist schon ein Ungleichgewicht.
Der Podcast Zank zwischen den Direktoren ist hiermit eröffnet. Nein, glaube, das sehen die nach. Aber was ich interessant fand jetzt gerade, also ist es ja klar, dass Sie jetzt Werke aus der Sammlung Ludwig nicht verkaufen als Museum, aber wenn Sie selbst was kaufen, warum dürfen Sie es nicht verkaufen?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, wenn wir etwas verkaufen würden, ich hatte am Anfang erzählt, dass wir sehr vom Bürgertum auch leben. Also durch die Unterstützung vom Bürgertum, die Sammlung, also die Peter und Irene Ludwig haben uns viel geschenkt, aber natürlich vor ihnen Josef Haubrich, Günther und Carola Peil. Also es gibt eine ganze Reihe von, und auch bis heute, zum Beispiel Kurt und Ulla Bartenbach haben ein großes Konvolut vor, ich glaube, 3, 4 Jahren dem Museum Ludwig geschenkt an Fotografie. Und auch Friebe Reininghaus haben uns, der Anna Friebe und Uwe Reininghaus haben uns ein großes Konvolut an Palermo-Grafiken geschenkt. Das würden die ja nicht machen, wenn die befürchten müssen, irgendwann verkauft das Museum das. Vielleicht nicht Herr Givior, aber vielleicht der nächste Direktor oder die nächste Direktorin. Deshalb wäre es ein enormer Vertrauensbruch, wenn wir Werke aus unserer Sammlung verkaufen würden. Weil wir bekommen auch, wenn wir Kunstwerke kaufen für die Sammlung, in der Regel bekommen wir auch Sonderpreise von den Galerien, weil sie, weil es zum einen, man kann auch sagen, eine gewisse Auszeichnung ist, von einem Museum gesammelt zu werden. Und auch, weil sie genau das wissen. Wenn sie befürchten müssen, dass wir in 10, 20 oder 30 Jahren die Arbeit dann, wenn sie im Wert gestiegen ist, wieder verkaufen, wie das Privatleute ja durchaus machen können, dann wäre das, glaube ich, wirklich viel schwieriger.
Also das ist klar, dass sie die geschenkten Bilder nicht verkaufen, aber jetzt habe ich es auch mit den Ankäufen verstanden. Sonst wird der Rabatt nicht gewährt und sie treten auch einfach als Museum nicht in Erscheinung, sozusagen in der internationalen Kunsthändlerschaft.
Genau, das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr falsches Zeichen. Ich hatte ja auch anfänglich gesagt, dass uns die ökonomischen Werte der Kunst, die müssen uns interessieren aus dem Faktischen heraus. Also können wir die uns leisten? Was ist die Versicherung? Also damit haben wir es schon zu tun. Aber letztendlich haben die nicht wirklich eine Bedeutung für uns. Für uns die größte Bedeutung ist, wir haben zum Beispiel ein Gabriele Münter-Bild, den Willi, den wir mit unserem Freundeskreis, Willi Blapp, den wir mit unserem Freundeskreis erworben haben. Das ist für mich ein unglaublich wertvolles Bild. Also das kostet auch, ist auch ökonomisch teuer, aber das kann ich nie ersetzen. Also weil das so, es ist ein Porträt, gibt's so ein tolles Porträt, es gibt wenige von Gabriele Münter und das haben wir in der Sammlung und da ist das viel wichtiger als beispielsweise, ob das 500.000 oder 1 Million gekostet hat.
Wir sind ja hier unter uns. Gibt es auch Bilder aus Sammlungen, die Ihnen geschenkt worden sind, wo Sie sagen, die haben wir, also wir haben die Sammlung als Ganzes genommen, aber ehrlicherweise, das wird bei uns nie ausgestellt werden, weil das ist einfach von der Qualität. Wir haben so viel tolle Sachen. Das wird wahrscheinlich eher im Depot landen.
Also nicht, dass wir, nein, das gibt, also es, ich muss es relativieren. Wir, es wurden Sachen erworben in der Vergangenheit, sei es als Schenkung oder als Ankauf. Und ich rede jetzt, wie gesagt, wir werden ja 50 Jahre alt, die vielleicht vor 30, 40 Jahren gekauft wurden, wo wir jetzt als kuratorisches Team sagen, das interessiert uns im Moment nicht. Das hat die Fragestellung, die aufgerufen werden, die Form, die da gefunden wurde, uns interessiert das im Moment nicht. Das ist im Depot. Trotzdem würden wir es nie verkaufen, wenn wir wissen nicht, wie ändert sich denn auch die Haltung zukünftiger Generationen. Und wir kennen das, es gibt Künstler aus dem 19. Jahrhundert, die waren die absoluten Stars, hohe Preise und alles. Und die, umgangssprachlich gesprochen, da spricht kräht heute kein Hahn mehr nach. Gleichzeitig gab es in der Zeit beispielsweise Künstlerinnen, die haben überhaupt keine Beachtung gefunden. Heute werden die teilweise sehr hoch gehandelt. Marianne Werefkin zum Beispiel oder Gabriele Münter oder andere, die in der Zeit war das überhaupt nicht so viel wert wie die männlichen Kollegen. Und deshalb, das ist auch dieses, finde ich, die Pandora-Box, die man nicht öffnen sollte. Wenn ich jetzt anfange, nach meinem jetzigen Geschmack bestimmte Dinge zu verkaufen, dann können das spätere Generationen sehr, sehr bereuen.
Und so ist es dann ein Glück, dass man alles behalten muss.
Genau, ein Glück, ein Segen, aber auch eine Last. Unsere Depots sind voll. Wir brauchen dringend ein Zentraldepot. Die Kölner Museen brauchen ein Depot, wo sie, es geht einigen Kölner Museen so, das wäre schon ein großes Desiderat oder ist ein großes Desiderat. Aber gleichzeitig kann man sagen, auch ein Luxusproblem, dass wir so tolle Kunst haben.
Jetzt hat das Ludwig ja Glück, weil es einfach Sammler gibt, die sagen, wir möchten gerne unsere Sammlung oder einzelne Bilder dem Ludwig vermachen, weil die sind da in guter Gesellschaft, da hängen schon andere tolle Werke etc. pp. Aber es ist natürlich auch einer ihrer Jobs als Museumsdirektor, neue Sammler zu akquirieren. Und diese Form des Klinkenputzens ist ja selbst wiederum hohe Kunst, vermute ich mal. Also wie geht man da vor? Wie redet man sich den Mund so fusselig, dass da am Ende ein Kunstwerk bei rumspringt?
Es ist auf jeden Fall so, also wir werden häufig angesprochen von Sammlerinnen und Sammlern, die uns Kunst schenken wollen. Und das meiste sagen wir eigentlich ab, weil unsere Depots voll sind, weil jede Schenkung für uns viel Geld bedeutet, weil sie muss restauratorisch betreut werden, sie muss den ganzen Verwaltungsapparat, der wird angeworfen, viele Mitarbeitenden am Haus sind damit beschäftigt, bei jedem Neuzugang. Das sind Arbeitsstunden, letztendlich ist das Geld.
Also und, ganz harte Tür im Ludwig.
Ja, müssen wir auch sein. Und was wir aber machen, wir die meisten Werke, die ins Haus kommen, die haben wir aktiv verfolgt. Ich hatte Bartenbach erwähnt Reininghausen. Das waren wir lange im Gespräch, um die zu erwerben. Aber da gibt's einige, die, wo wir auch gezielt dann sagen, dieses Werk, wir haben zum Beispiel eine wunderbare Kai Althoff-Stele vor ein paar Jahren geschenkt bekommen von einer privaten Sammlerin. Die wollten wir schon sehr, sehr lange haben, weil wir am Haus Kai Althoff sehr, sehr schätzen. Und das verfolgen wir dann lange. Und da muss man vorsichtig sein. Also ich möchte auch die Menschen nicht vom Kopf stoßen und da zu penetrant sein. Und manchmal dauert es einfach auch wirklich sehr lange.
Also es kommt aber auch dann schon vor, dass man mal sagt, irgendwie, ich muss an die Nummer von dem oder der kommen, weil die hat was, was ich mir vorstellen könnte. Ich will ins Gespräch kommen.
Ja.
Und dass man dann einfach anruft und sagt, ich bin übrigens und können wir uns mal auf einen Kaffee treffen?
Ja, das gibt's. Mhm. Also passen Sie auf, wenn ich Sie anrufe.
Ja, ich habe ja nichts zu bieten. Sie würden sowas natürlich nie tun. Aber kommt es vor, dass Museen sich schon mal gegenseitig Sammler abwerben und dann gibt's so giftige Anrufe?
Ich hatte das jetzt in meiner persönlichen Laufbahn noch nicht, aber es ist ja ein guter Filmstoff und es gibt's bestimmt auch.
Es gibt ja schon das eine oder andere Klischee jetzt auch im Kunstbetrieb. Und also das eine ist natürlich das offenkundige Klischee der KünstlerInnen, totale Diven. Sie müssen ja überhaupt keine Namen nennen, aber lässt sich das bestätigen oder ist da weniger dran, als man allgemein vermutet? Vielleicht gibt's auch eine Situation, wo Sie sagen, das musste ich jetzt schon durchstehen, ohne Namen zu nennen.
Also es ist so, dass sich im Kunstfeld, und das ist ja eigentlich auch das Tolle, sich schon sehr außergewöhnliche Personen tummeln, muss man einfach so sagen. Es gibt eine Künstlerin, die heißt Andrea Fraser, die Konzeptkunst macht, auch sehr soziologisch orientiert ist, und die hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, dass das wirklich das Feld ist, was es auch anzieht. Auch, und ich meine das jetzt gar nicht so wertend, auch Menschen mit Neurosen oder einfach Menschen, besondere Menschen, die es anzieht. Und das heißt dementsprechend, also es gibt schon wirklich sehr besondere Menschen im Kunstfeld, aber es gibt auch wirklich die unterschiedlichsten Künstlerinnen, Künstlertypen. Es gibt den jemand, den ich sehr schätze, der sagt mir, er geht morgens um 10 Uhr in sein Atelier mit gespitzten Bleistift, hat er natürlich übertrieben, aber und der Aktentasche, geht dann in sein Atelier und abends um 19 Uhr verlässt er auch das Atelier. Also es gibt solche Künstlerinnen, Künstlertypen. Es gibt die, die in der Nacht arbeiten, die diesen Künstlergenius, diese Idee vielleicht auch leben. Die Spannbreite ist unglaublich groß. Unser Bestreben im Museum Ludwig ist schon, wir wollen, und nicht ganz uneigennützig, wir wollen, dass es den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten, so gut geht wie möglich. Wir wollen eigentlich denen alles ermöglichen, was sie von der Institution, was nötig und was wir leisten können, weil das Ergebnis dann so toll ist. Also wir hatten ja die Ausstellung mit Roni Horn, das war ein ziemlicher Kraftakt. Das Ergebnis war so hervorragend. Und es gibt, wie gesagt, Künstlerinnen und Künstler, die sind eher sperrig, die sind eher wortkarg. Es gibt ganz flamboyante Künstlerpersönlichkeiten. Das Spektrum ist da sehr, sehr groß. Aber das Klischee stimmt insofern ein bisschen, als es schon ein Ort ist, wo sich sehr besondere Persönlichkeiten, was ich attraktiv finde, tummeln.
Okay, aber ich sag mal, die Kunst der Diplomatie muss man unbedingt beherrschen dann.
Ja, was heißt Diplomatie? Also ich muss natürlich auch fürs Haus sprechen. Gleichzeitig spreche ich natürlich fürs Haus, wenn ich den Künstler oder die Künstlerin alles ermögliche und sie die beste oder er die beste Ausstellung macht in unserem Haus, weil unser Team auch so klasse ist und alles ermöglicht. Es ist eine Gratwanderung. Man muss aber auch wissen natürlich, wann Schluss ist. Und das, weiß nicht, ob ich es Diplomatie nennen würde.
Gelassenheit aber vielleicht eher.
Genau.
Gelassenheit, ja. Beides ist natürlich wichtig. Gab es schon Ausstellungen, die beinahe in letzter Sekunde geplatzt wären?
Nicht im Museum Ludwig, aber ich hatte einmal den Fall, das war auch wirklich nur einmal, wo ich gesagt habe, lasst uns überlegen, sollen wir wirklich weitermachen? Aber das war nur einmal und das ist ein ganz toller Künstler und es war die tollste Ausstellung am Ende. Aber sowas gibt's manchmal, also selten, Gott sei Dank. Bei mir bisher in der 30-jährigen Karriere einmal.
Über Sammlerinnen und Sammler gibt's ja auch einige Klischees. Manche fordern ein Museum und bekommen es auch. Gab's auch Forderungen, auch hier ohne Namen zu nennen, wo sie gesagt haben, sorry, but no?
Ja, also das heißt Forderungen, aber es gibt also das ist auch verständlich, finde ich. Sie müssen sich vorstellen, die Sammlerinnen und Sammler, die haben manchmal über einen langen Zeitraum Kunstwerke gesammelt, gekauft. Die haben eine sehr hohe Identifikation mit den Werken und manchmal auch gar keine Distanz, fast wie ihre eigenen Kinder. Also die finden die natürlich ganz, ganz toll. Dann wird eine Schenkung beispielsweise an uns herangetragen. Und dann müssen wir sagen, ja, diese Arbeit finden wir sehr gut, diese Arbeiten finden wir sehr gut, aber wir wollen uns darauf konzentrieren. Und das ist dann schon auch, wie haben Sie es genannt, Gelassenheit oder Diplomatie. Da muss man sehen, wie man mit umgeht. Und manche Sammlerinnen und Sammler wollen es dann auch vielleicht nicht geben, aber eigentlich die Klugen schon, weil die wissen, es bringt ja gar nichts, einem Museum Dinge zu geben, wenn es nur im Depot ist. Es macht schon Sinn, dass sie auch ausgestellt werden.
Sie haben jetzt von Sammlerinnen und Sammlern gesprochen, die sozusagen so eine tiefe Beziehung zu ihren Werken haben und deswegen zum Beispiel auch emotional dann reagieren, wenn man sagt, das finden wir gar nicht so gut. Aber in der Kunstszene gibt es ja natürlich auch diejenigen Sammler, die das als Geldanlage betrachten, die es vielleicht auch zum Angeben, sozusagen Kunst sammeln etc. pp. Haben Sie auch mit solchen Menschen viel Berührung gehabt? Oder sind das eigentlich Leute, die sich gar nicht so sehr an Museen wenden und dann irgendwas schenken wollen, weil die eigentlich nur sozusagen auf das Geld, auf den Kunstmarkt etc. aus sind?
In der Drastik, wie Sie es schildern, würde ich das bejahen. So. Aber oft ist es ja nicht so einfach. Also auch jemand, der seine Kunst liebt oder dann eine enge Bindung hat, weiß trotzdem, dass die vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren eine Null mehr wert ist. Also das kann man, glaube ich, nicht so ganz bei den meisten. In dem Klischee, wie sie gesprochen haben, ja. Und da haben wir aber wirklich wenig Kontakt mit. Aber auch die intelligenten, wohlmeinenden Sammlerinnen und Sammler, die finde ich auch legitim oder ich kann es auch nachvollziehen, haben das auch im Hinterkopf und wissen. Und wir haben ja die Kunststiftung am Museum Ludwig, die hat damals Kaspar König noch initiiert, gegründet. Und die haben wir extra auch für größere Sammlungskonvolute oder besonders kostbare Kunstwerke, weil da über einen längeren Zeitraum man einen höheren Prozentsatz von der Steuer absetzen kann. Also das kann auch für Sammlerinnen und Sammler richtig Sinn machen. Die Krux ist halt, wir müssen dieses Kunstwerk unbedingt wollen aus dem kuratorischen Team. Das ist dann manchmal vielleicht schwierig.
So lange wie Sie wird niemand das Kölner Museum Ludwig jemals geleitet haben. Sie haben Ihren Vertrag mit der Stadt im Jahr 2020 verlängert, bis 32, bis zu Ihrem Rentenalter dann. Wir haben jetzt 2025, sind damit de facto in der Halbzeit oder ganz kurz drüber. Was haben Sie erreicht, was Sie erreichen wollten und was wollen Sie noch erreichen?
Ja, ist gar nicht so einfach. Also was uns und Museum ist nie eine One-Woman- oder One-Man-Show. Also das ist schon sehr stark durch das Team untermauert. Natürlich hat man eine Führungsaufgabe und versucht natürlich die Ausrichtung oder legt die Ausrichtung fest. Aber dann der Erfolg hängt auch sehr davon ab, wie funktioniert alles miteinander. Und was uns gelungen ist, was ich sehr schön finde, wir haben jetzt seit 6 oder 7 Jahren einen amerikanischen Freundeskreis. Das sind Sammlerinnen und Sammler, die größtenteils eigentlich alle in New York leben, die teilweise Bezüge zu Deutschland haben, deutsche Kunst sammeln, die das Museum unterstützen. Das ist sehr viel Arbeit. Also wir müssen, das machen wir mit der Gesellschaft für moderne Kunst, also unsere Unterstützergruppe am Haus zusammen. Und da, es gibt gar nicht so viele deutsche Museen, die das haben und das auch aktiv betreiben. Wir fahren diesen Herbst wieder hin, weil wir machen immer einmal im Jahr dann eine Veranstaltung in New York, dass wir einen Atelierbesuch machen oder uns eine Ausstellung anschauen. Und Und dann treffen wir die teilweise in Basel in unterschiedlichen oder in Venedig, je nachdem, welche großen Kunstereignisse es gibt. Also das fand ich schon, dass uns das sehr, also toll, dass wir das geschafft haben. Wie gesagt, nach wie vor viel Arbeit, das am Laufen zu halten. Wir haben einen Bestandskatalog herausgebracht. Auch da freue ich mich, weil das wirklich wie ein Arbeitswerkzeug ist. Und das ist etwas, was wo ich mich freue, dass wir das geschafft haben, einfach um auch unserem Publikum die ganze Pracht unserer Sammlung auch zu vermitteln. Denn so viel ist natürlich im Depot, auch hochkarätige Werke, die im Depot sind.
Wie ist das Verhältnis Ausstellung-Depot?
Wir haben vielleicht 20% ausgestellt und 80 sind im Depot. Und das betrifft jetzt aber nur wirklich die eher größeren Werke. Also wir haben, um Ihnen ein Verhältnis zu geben, wir haben 70.000 Arbeiten, fotografische Arbeiten und 15.000 Arbeiten auf Papier, also Zeichnungen, Drucke und so weiter. Circa 4.000 Skulpturen, Malerei, Installation, ungefähr so. Und das heißt, von den 70.000 fotografischen Arbeiten ist nur ein ganz kleiner Bruchteil ausgestellt, weil die lichtempfindlich sind, weil das immer wieder gewechselt werden muss und weil es einfach auch die schiere Menge ist. Aber selbst von den anderen, also von Malerei, Skulptur, Installation, ist nur, würde ich sagen, 20% ausgestellt. Und aber was auch wieder ganz schön ist, das Publikum denkt ja, viele Kölnerinnen und Kölner denken ja, ich kenne ja das Museum Ludwig und die Sammlung, die regelmäßig zu uns kommen. Ich kann sie ermutigen, kommen sie öfters, weil in der permanenten Sammlung verändert sich auch viel. Also wir haben beispielsweise von Maria Mark 3 Bilder erworben, die jetzt im blauen Reiter hängen, oder von Marta Minujín, einer lateinamerikanischen Künstlerin, eine Arbeit erworben, oder Teresa Burger aus Peru, die dann in den 1960er, 70er Jahren in der Pop-Art hängen. Also es verändert sich auch immer viel, selbst da, wo sie meinen, man kennt ja die Pop-Art-Sammlung.
Bestandskatalog umgesetzt. Jetzt vielleicht zur Frage, was ist der Plan für die nächsten 7 Jahre? Also natürlich können Sie nicht jede Ausstellung jetzt nennen, aber so als große Linie, wo sagen Sie, das möchte ich bis 32 noch gemacht haben? Ja.
Also wir wollen ganz klar digitaler werden. Da ist einfach, dass wir da noch einen weiten Weg oder viel zu tun haben. Wir wollen auf jeden Fall nachhaltiger werden. Wir haben die Nachhaltigkeitsgruppe, auch ein Nachhaltigkeitsteam, was aus dem Team heraus sich gebildet hat. Und wir wollen vielstimmiger werden. Also wir wollen stärker abbilden, was ist die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft? Wir wollen das noch stärker in unseren Aktivitäten, Ausstellungen, aber auch in unserem Publikum, in unserem Team, dass wir da möglichst, wie gesagt, vielfältig sind. Das wären so die drei großen Punkte, die wir aber auch nie endgültig erreichen werden. Aber ich möchte, sagen wir, in diesen 8 Jahren, die noch da bevorstehen, dass 7 Jahre, dass wir da weiter vorankommen. Das ist schon ein großes Ziel. Und natürlich müssen wir, und da arbeiten wir permanent, also mit Rita Kersing, der stellvertretenden Direktorin, wir machen uns da beide sehr stark für, dass unser Haus umgangssprachlich, sagt man, im Schuss bleibt. Also, dass wir permanent gibt es bei uns Renovierungsarbeiten. Jetzt wird gerade die Schließanlage in den Büros erneuert. Und permanent ist da eigentlich Handlungsbedarf. Und das am Laufen zu halten, vor dann, sehr wahrscheinlich wird das erst gegen Ende meiner Amtszeit anfangen, die Generalsanierung wirklich angefangen wird, müssen wir den Weg dahin nicht nur begleiten, sondern vor allen Dingen auch gestalten und mit der Politik zu schauen, wie kann eine solche Sanierung aussehen? Also wie schaffen wir es als Museum, da eine Präsenz zu haben an dem Ort? Gleichzeitig, glaube ich, eine Sanierung im Bestand wird schwierig sein. Das müssen wir jetzt, das sind die nächsten Jahre, damit müssen wir und wollen wir uns beschäftigen.
Sie nehmen mir meine nächste Frage quasi vorweg. Das ist nämlich sozusagen das Problem oder der Elefant im Raum, über den man sprechen muss. Und das ist der Kölner Elefant im Raum, weil Kulturbauten als Sanierungsfälle sind in Köln ein Problem. Nichts regt die Menschen in Köln, glaube ich, gerade mehr auf als die Opernbaustelle. Und kaum wird das Schauspiel dann irgendwann mal eröffnet sein, droht eben die nächste Sanierung und möglicherweise auch Schließung, wie Sie eben angedeutet haben. Museum Ludwig und die Philharmonie, die sind ja ein Gebäude. Ich weiß auch gar nicht, ob das alle so wissen. Oben und unten, die müssen dringend saniert werden. Und Sie haben eben schon einen möglichen Zeitplan genannt. Also es könnte 2030 soweit sein, vielleicht aber auch erst 32 oder 34. Hoffen Sie heimlich, dass der Kelch an Ihnen vorübergeht und Sie schon in Rente sind?
Der wird nicht an mir vorübergehen, weil wir arbeiten jetzt schon daran. Wir haben ein 70-seitiges Papier, hatten wir den Auftrag von der Stadt zu erstellen, nur um die quasi von Nutzerseite die Bedarfe darzulegen, die dann für einen möglichen Ausschreibung benutzt werden. Also wir arbeiten schon sehr viel, haben viel daran gearbeitet. Und ich weiß, das wird uns auch weiterhin begleiten, einerseits auf einer politischen Ebene und andererseits aber auch auf einer ganz wirklich real faktischen Ebene. Wir wollen natürlich, wenn das Haus saniert wird, einer der drei Punkte, die ich angesprochen habe, nämlich den Punkt der Nachhaltigkeit, dass das wirklich auch berücksichtigt wird. Und das sind dicke Bretter, die man bohren muss, aber ich glaube, dafür sind wir auch bereit.
Aber von der möglichen Schließung wären Sie vielleicht nicht betroffen, die ja noch.
Ich würde auch immer stark dafür plädieren, dass wir nicht schließen. Also es kann sein, dass Teile des Haupthauses, das wird auch so sein, dass Teile des Haupthauses dann eine Zeit lang während der Sanierung. Aber wir wollen am Ort eine Möglichkeit haben, auch wenn das nur symbolisch ist, eine Präsenz zu haben, weil wir sind im Herzen der Stadt, wir sind direkt am Rhein. Zwischen Dom und Bahnhof, das ist auch die DNA des Museum Ludwigs, das ist das Museum Ludwig, auch die Zentralität. Und da müssen wir sorgen, dass auch während der Sanierung, dass wir da in unmittelbarer Nähe eine Präsenz haben.
Zumal man ja kein Interim finden wird, realistischerweise, was
ja, es kommt in drauf der Lage an. Also, ist. Ja, also wir werden...
In der ja, zentralen Lage natürlich.
Genau, wir werden... die Depots sind ja bei uns größtenteils auch am Haus. Das heißt, man wird also Interimsdepots brauchen, weil die werden auch sind Teil des gesamten Gebäudekomplexes. Also dann unsere Mitarbeitenden, die arbeiten ja weiter. Wir bekommen ja weiterhin Leihanfragen. Das Interessante ist, viele Menschen denken, ah, das Museum Ludwig, das sind die nur das, was wir da sehen. Da passiert ja, ich würde sagen, 70% unserer Tätigkeiten haben ja gar nicht mit dem zu tun, unmittelbar, was Sie da sehen. Das sind Leihanfragen, die wir von anderen bekommen, Recherche, wir betreuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist sehr viel, was quasi hinter der Bühne passiert. Wir restaurieren unsere Kunstwerke, was das Publikum gar nicht mitbekommt. Und das geht natürlich weiter. Wir können dann nicht... was weiß ich, wie viele Jahre, 6, 7 oder 10 Jahre nicht mehr unsere Kunstwerke restaurieren. Oder wir können keinen 6, 7 Jahre oder 10 Jahre Leihgabenstopp machen. Das würden unsere Kolleginnen in anderen Häusern vom MoMA, vom Centre Pompidou, von allen Institutionen, die immer wieder Werke von uns leihen und von denen wir Werke leihen, das wäre schwerlich zu vermitteln.
Jetzt ist ja das Gebäude 86 neu eröffnet worden, also 40 Jahre. Jetzt fragen sich natürlich wie kann es sein, dass so ein Gebäude dann nach 40 Jahren derart baufällig ist? Was ist Ihre Erklärung dafür?
Das ist gar nicht baufällig. Also das Gebäude ist in einem sehr guten Zustand, aber die Technik. Und das Problem ist, wenn Sie an die Technik ran müssen, und das ist auch ein regulärer Verschleißlauf, also dass nach 40 Jahren die Klimaanlage, die permanent in Betrieb ist, dass die erneuert werden muss, ist jetzt nachvollziehbar. Aber um da ranzukommen, muss man an die Architektur, das heißt Wände, Böden, Decke werden aufgerissen. Die Architektur als solches, und die funktioniert hervorragend. Und da kracht nichts ein. Aber wir haben also die Wasserleitungen müssen ausgetauscht werden, die Stromleitungen, und das ist, sagen wir, ein 40, wir sind ja, drehen ja dann bald 50 Jahre, wenn es in 10 Jahren ungefähr, dann ist das eigentlich ein regulärer oder nachvollziehbarer Kreislauf.
Die jüngste Nachricht ist ja, dass die Stadt Köln schnellstmöglich eine externe Firma sucht, die den Betrieb der Philharmonie und des Museums Ludwigs übernimmt. Und Ich zitiere meinen Kollegen Matthias Hendorf, der sagt, in bemerkenswert offenen Worten spricht die Verwaltung in einem Sachstandsbericht von einem wachsenden Rechtsrisiko, das sie mindern will, indem sie das Gebäude nicht mehr selbst betreibt. Da kommt man natürlich auf die Idee der Baufälligkeit oder denkt, was heißt das denn konkret? Kann da eine Decke abstürzen oder ähnliches? Sie klingen aber so, dass die Besucherinnen und Besucher keine Sorge haben müssen, dass ihnen was auf den Kopf fällt.
Das ist nicht der Fall, aber es gibt, und das hat sich ja auch in den letzten Jahren, und das ist, finde ich, auch sehr fragwürdig, extrem verschärft, so etwas wie Brandschutzverordnung und diese ganzen Dinge, weil letztendlich niemand, muss man sagen, Verantwortung übernehmen will oder die unglaublichsten Sicherheitsstandards für Risiken, die so, so unwahrscheinlich sind. Aber dafür muss alles extrem aufgerüstet werden. Das ist da eher gemeint. Also, dass die Brandschutz, wie gesagt, das sind die Dinge, die dann auch erneuert werden müssen.
Jetzt gehen ja die Planer von Sanierungskosten zwischen 780 Millionen und 1,1 Milliarden Euro aus, je nachdem, ob bei laufenden oder geschlossenen Betrieb sozusagen in der Philharmonie und im Ludwig saniert werden soll. Da geht es dann natürlich auch schon um die Kosten für mögliche Interimstandorte. Wie bewerten Sie aktuell denn die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine derart teure Sanierung, von der ja dann alle befürchten, es wird wieder viel, viel teurer als ursprünglich angekündigt?
Ich glaube, es ist eine Frage der Vermittlung. Also ich kenne keinen, okay, es liegt ja auch an meiner Aufgabe, an meiner Funktion, der sagen würde, wir brauchen das Museum Ludwig und die Philharmonie nicht mehr. Also das sind so wichtige Pfeiler in der Stadtgesellschaft und auch im politischen Umfeld, muss man sagen. Also ich glaube, das hat die Politik auch verstanden, dass das zentrale Institutionen sind. Aber es gilt jetzt darum, wirklich auch die Akzeptanz zu steigern. Und das sind Prozesse, ich glaube, was wichtig ist, ist Transparenz, also dass die Öffentlichkeit informiert wird, auch mitgenommen wird über diesen Prozess. Das sind Aufgaben, die da können wir zuarbeiten, aber letztendlich ist das natürlich auch eine politische Aufgabe, wie wir das vermitteln. Aber dass in der Stadtgesellschaft, sagen wir, dass die Philharmonie und das Museum Ludwig, dass das schon eine sehr hohe Akzeptanz hat, das ist, glaube ich, klar. Und jetzt muss man halt schauen, wie kriegen wir diese Akzeptanz auch hin für die kommenden Jahre der Sanierung.
Die Diskussion so ein bisschen Hochkultur versus freie Szene wird ja jetzt natürlich auch schon geführt mit dem Schauspiel. Da steht ja jetzt natürlich dann auch für diese beiden Gebäude dann trotzdem zu erwarten, dass man sagt, dafür müssen wir eine Milliarde ausgeben und für den Jazzhausverein oder ähnliche Sachen bleibt dann kein Euro mehr übrig. Das bereitet Ihnen ja sicherlich auch Kopfschmerzen, dass solche Diskussionen dann wieder stärker werden, oder?
Man muss diese Diskussion dann auch, finde ich, differenziert führen. Und wir sind einerseits Hochkultur, weil wir Picasso, weil wir Andy Warhol, weil wir wirklich die Kunstschätze des 20. Jahrhunderts haben. Wir sind gleichzeitig aber extrem breit aufgestellt. Kommen Sie an einem langen Donnerstag zu uns. Ich glaube, so viel Subkultur, wie Sie da wahrnehmen, also wirklich junge Leute, die man sonst weniger, wir haben einen DJ dann auch da, Menschen, die wir arbeiten dann auch mit teilweise Vertreterinnen und Vertretern der freien Szene für diese langen Donnerstage zusammen. Und auch die Position, die wir zeigen, das ist ja ganz interessant. Wir zeigen ja auch teilweise jüngere Positionen. Und selbst wenn die, sagen, vom faktischen Alter älter sind, aber jemand wie Anna Bogigian, dass sie die als, was wir noch diese Woche nur noch zeigen, eine Ausstellung, dass sie die als Hochkultur, ich verstehe das, weil das bei uns gezeigt wird, aber das ist eine absolut revolutionäre, nicht nur bodenständige, sondern auch wirklich an den Grundfragen der Gesellschaft rüttelnden Position. Nur weil wir das in unserem Haus rahmen und zeigen, verliert das nichts an der wirklichen Dringlichkeit, die nicht weniger dringlich ist als die Dringlichkeit der freien Szene oder der vermeintlichen Subkultur.
Sie öffnen ja jetzt das Museum wirklich auch für eine nochmal ganz ungewöhnliche Zielgruppe, weil sie die Kinderausstellung jetzt am 12. April starten. Über die müssen wir noch sprechen zum Schluss. Was ist genau das Thema dieser Ausstellung und ist das eigentlich die erste große Ausstellung um Ludwig, die sich insbesondere an Kinder richtet?
Ja, das ist auf jeden Fall unser größtes, neudeutsch sagt man, Outreach-Projekt. Also das Projekt, das haben Rita Kersing, die stellvertretende Direktorin und Kuratorin am Haus, und Santi Grunewald, unsere Volontärin, die wir extra für dieses Projekt eingestellt haben. Eine Volontärin, die gerade an der Schnittstelle zwischen Kuratieren und Vermitteln ihre Position sieht. Und die beiden haben jetzt fast 2 Jahre mit Schülerinnen und Schülern in der Stadt, in Kalk, eine Schule in Kalk, in Lindlar eine Schule, zusammengearbeitet. Und die Kinder waren oft im Museum, aber die beiden, also Santi Grunewald und Rita Kersing, auch oft an den Schulen, und haben den Kindern versucht, unser Museum näher zu bringen. Die durften ins Depot, durften sich dort Arbeiten aussuchen, die dann in unserem großen Saal, im DC-Saal, gezeigt werden. Das ist ein Museum von Kindern aus unserer Sammlung für Kinder. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie ein Zoo. Die haben sehr viele Tierdarstellungen beispielsweise ausgesucht, aber auch andere Arbeiten in einem Blickwinkel gesehen. Sie sind jetzt dabei, das zu installieren. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir können viel lernen von den Kindern. Das ist wirklich auch ein Anlass. Und das wirklich absolut Herausragende ist, dass ein absoluter, sehr, sehr bekannter, man kann schon sagen, so ein Superstar der zeitgenössischen Kunst, Francis Alles, ein belgischer Künstler, der seit über 20 Jahren in Mexico City lebt, der auf der letzten Venedig-Biennale im belgischen Pavillon sein Land vertreten hat. Von ihm zeigen wir über 30 Kinderspiele. Das sind große, also Dokumentationen kann man fast sagen, aber es sind Kunstwerke von ihm, wo er Kinder in unterschiedlichen Kulturkreisen beim Spielen gefilmt hat. Und das Schöne ist, wir sehen beispielsweise in Zürich spielen die Kinder im Schnee. In der Wüste haben sie vielleicht so kleine Steine, die sie benutzen. In Tokio beispielsweise haben Mädchen ein Brett oder ein Muster auf den Boden gemalt und springen. Also in jeder oder jede in seinem, oder in Kabul beispielsweise spielen Kinder mit einem Reifen, den sie gefunden haben, ein Lastwagenreifen, in dem sie sich hineinsetzen und den Berg hinunterrollen. Unglaublich anrührende großformatige Videoprojektion. Und das Interessante ist, man lernt dort schon, oder es wird einem deutlich, dass die Kinder schon in dieser Zeit, während der Kindheit, lernen, wie Gesellschaft funktioniert. Wie tausche ich mich aus mit meinem Gegenüber? Wie bin ich fair? Wie versuche ich, jemanden zu überlisten? Und diese Vielschichtigkeit, und auch, es hat fast was Anrührendes. Ich meine, Kinder schaut man, glaube ich, immer gerne an. Aber wie es Francis alles geschafft hat, in diesen über 30 Videos, ein großer Parcours, den sie durchschreiten, bevor sie dann in den DC-Saal, in das Kindermuseum kommen. Ich glaube, da lernen wir Erwachsenen sehr viel. Gleichzeitig werden so viele Kinder kommen. Wir haben, also Rita Kersing und Santi Grunewald hat so Kooperationen mit Schulen, um 9 Uhr morgens, wir fangen ja eigentlich erst um 10 Uhr auf, jeden Tag während der Laufzeit, also nicht Samstag, Sonntag, aber sonst die Tage, wenn wir geöffnet sind, um 9 Uhr kommen schon Schulklassen, gehen dadurch. Es gibt ganz viele Workshops. Und wir erhoffen uns, also einerseits, glaube ich, wird es eine sehr populäre Ausstellung, weil, wie gesagt, Francis Alles ist ein sehr berühmter Künstler, gleichzeitig dieses große Outreach-Projekt, wo einfach schon viele Kinder und auch gerade Kinder, die vielleicht sonst nicht ins Museum gehen,
die eingeladen werden und wo sie teilweise auch die Fahrtkosten
zahlen. Genau, ganz zentral, weil das ist, man denkt das vielleicht nicht, aber das ist oft auch ein Knackpunkt. Und die kommen dann und merken, das ist ihr Museum. Und Ziel ist letztendlich auch, da arbeitet Rita Kersing schon länger dran, so etwas wie ein Teen Council, quasi ein permanenteres Gremium von Jugendlichen vielleicht, die uns beraten. Weil das Interessante ist ja, wir können sehr viel lernen auch von Kindern. Also auch den unbefangenen Blick zum Beispiel. Das ist so toll, wenn sie sehen, wie unverstellt Kinder einfach und die sagen vielleicht auch, die haben gar keine Achtung davor oder so, aber die sehen manchmal auch Dinge, die man selber gar nicht sieht. Und ich muss sagen, jetzt in der Vorbereitung, das bekomme ich nur so am Rande mit, aber das macht mir schon großen Spaß. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Ausstellung, die am 11. Ist die Eröffnung. Da sind alle herzlich eingeladen, abends um 19 Uhr. Und dann während der Laufzeit, das wird, glaube ich, eine sehr spannende Sache im Museum Ludwig.
Ich bin auch total gespannt und es ist ja wirklich eine Ausstellung, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessieren kann. Und ich bin total gespannt, was die Kinder da ausgesucht haben. Ich glaube, wir hätten über jedes Thema, was wir heute angerissen haben, also natürlich ihre Biografie, aber natürlich auch Kulturbauten in Köln und die Kunststadt Köln, jeweils einen Podcast machen können. Wir müssen leider zum Schluss kommen, aber vielleicht setzen wir das irgendwann mal fort. Das würde mich freuen. Wir haben ja einen Anlass im kommenden Jahr. Man gesagt, 50 Jahre Museum Ludwig, da müssen wir vielleicht die 50 Jahre auch nochmal durchgehen. Wir kommen jetzt aber zum Schluss. Ich sage danke fürs Gespräch. Ich werde natürlich alles Wissenswerte zu der Ausstellung in den Shownotes auch verlinken. Hab ja schon gesagt, besuchen Sie uns gerne mal wieder und ansonsten sage ich alles Gute für Sie und natürlich die neue Ausstellung.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.